Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil.
Einfach Weltspitzenklasse.
Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
Darauf habe ich gewartet.
Und hier sind eure drei Gastgeber. Der Batti.
Wer ist das?
Werner.
Kenne ich leider auch nicht.
Und Alexander Schindler.
Das halte ich nicht aus.
Ja, heute mit einem ganz besonderen Fall hier in der Fernsehschatztruhe. Und für nähere Infos und für eine kurze Zusammenfassung dieses Podcasts schalte ich jetzt in unser Außenstudio zu Alex.
Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einsetzen. Das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst. So begrüßte 1967 Eduard Zimmermann seine Zuschauer. Seit dieser Zeit bittet die Polizei die Fernsehzuschauer um Mithilfe bei der Aufklärung von Verbrechen. Eduard Zimmermann erfand damit in den späten 60er Jahren eine weltweit neue Art der Öffentlichkeitsfahndung. In der monatlich ausgestrahlten ZDF-Sendung werden ungelöste Kriminalfälle filmisch rekonstruiert und aufbereitet, Fakten und Beweismittel veranschaulich dargestellt sowie Fahndungs- und Phantombilder präsentiert. Stets mit der Bitte, dass sich die Zuschauer in den telefonischen Aufnahmestudios melden mögen, um Hinweise zur Aufklärung geben zu können. In den nächsten Jahren wurde das Ausstrahlungs- und Fahndungsgebiet auf Österreich und später Schweiz ausgeweitet, die Sendung entsprechend als Eurovision-Sendung auch im ORF und Schweizer Fernsehen übertragen und in den dortigen Studios ebenfalls telefonische Aufnahmezentren unter den später dazugestoßenen Kollegen Peter Niedetzki und Konrad Hölz eingerichtet. Nach 300 Sendungen gab Erfinder Eduard Zimmermann im Jahre 1997 ab an den Journalisten Butz Peters. Seit 2002 moderiert Rudi Zerne eines der ältesten Sendungen des zweiten deutschen Fernsehens. Heute in der Fernsehschatztruhe Aktenzeichen XY ungelöst.
Ja, und heute zu Gast hier im Podcast ist der Sven. Man kann schon fast sagen, ein leidenschaftlicher Fan der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Du bist sogar in einem offiziellen oder inoffiziellen Fanclub, wenn man dem so sagen kann, oder?
Ja, Fanclub. Fanclub ist vielleicht zu viel, weil Fans dieser Sendung, ja, das kann man ja eigentlich nicht so richtig sein. Aber es gibt Foren im Internet und da wird spekuliert über alte Fälle, aktuelle Fälle. Da wird darüber geredet. Also ein bisschen so hobbykriminalistisch, kann man sagen. Ne? Da wird also, und es soll sogar schon Fälle gegeben haben, wo die Polizei da auch ein bisschen mitgelesen hat möglicherweise und gesagt hat, Mensch, da gucken wir nochmal, weil da gibt es vielleicht einen neuen Ansatz. Aber wo teilweise auch Angehörige von Opfern beispielsweise mitreden beispielsweise und auch sagen, Leute, lasst das lieber mal, wir wollen das alles vergessen. Also ist schon sehr interessant, ja.
Und was für Fälle fallen dir da spontan ein, wo du sagst, das hat dich besonders berührt oder die Fälle sind vielleicht so in die Geschichte eingegangen, dass sie heute noch aktuell sind?
Also das sind ganz, ganz viele. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich gucke das schon seit frühester Kindheit, damals mit großem Schrecken auch. Also wir brauchten als Kinder keine Gruselfilme, wir hatten Aktenzeichen, sage ich immer. Ja. Weil man darf ja nicht vergessen, Derek, Tatort oder auch in DDR-Zeiten Polizeiruf 110, das waren Filme. Das wusste man als Kind auch. Da hat die Mutti auch gesagt, da müsst ihr keine Sorgen machen, das ist alles nachgestellt. Aber Aktenzeichen war real. Ne? Und das ist ja heute total entschärft. Man kann Aktenzeichen von heute nicht mit dem Aktenzeichen der 70er oder 80er Jahre vergleichen. Da wurden beispielsweise Opfer richtig gezeigt mit Bild, ne? Täter mit Namen genannt. Und das hat man als Kind schon mitbekommen, dass das, wie gesagt, eben reale Fälle waren und nichts nachgespielt ist, auch wenn die Fälle natürlich nachgespielt wurden. Und da sind natürlich einige Fälle, die mir hängen geblieben sind. Zum Beispiel 1975, da gab es den berühmten Stimmbandmord. Da ist im Rheinland eine junge Frau ermordet worden, also unmittelbar vor ihrer Haustür. Und die hat man nicht gehört, weil sie hatte mit den Stimmbändern Probleme, konnte also nicht schreien beispielsweise. Ach, so. Und so hat ein Bauer, der nebenan das Feld bestellt hat, obwohl es nur wenige Meter weg war, nicht mitbekommen, was da für ein Drama passiert ist. Und weil ich zu dem Zeitpunkt als Kind auch Probleme mit den Stimmbändern hatte, hat mich dieser Fall besonders mitgenommen und der ist bis heute nicht aufgeklärt. Oder 76. Auch ein ganz, ganz gruseliger Fall. Da hat die Bäuerin eine verweste Hand eines Kindes gefunden, was zuvor ermordet wurde. Und das hat man bei Aktenzeichen früher richtig auch gezeigt, diese schwarze Hand. Und echt, ich bin jetzt? Mir sicher, ja, ja. Gott. Und ja. Ich bin mir sicher, die Leute, die Aktenzeichen damals schon geguckt haben, die haben den Fall nicht vergessen. Und da geht mir die Pelle heute noch hoch hier. Also das sind so Fälle. Oder auch der berühmte Mümmelsmannsberg-Mord in Hamburg. Da sind zwei kleine Jungs ermordet worden. Und man hat einen mutmaßlichen Täter gehabt, einen Tatverdächtigen. Und das hat Ede damals auch gesagt, bei Aktenzeichen ein paar Sendungen später. und man musste den wieder freilassen, weil die Beweise einfach nicht gereicht haben. Aber die Ermittler sind sich heute noch sicher, der ist es gewesen, wir haben den richtigen, aber wir konnten halt die Beweise nicht so greifen, sage ich jetzt mal, oder so festmachen, dass wir den Kerl greifen konnten. Also das sind so Fälle, die sind mir wirklich hängen geblieben, auch aus neuerer Zeit, die Göhrde-Morde, Ende der 80er Jahre, die ja jetzt kurz vor der Aufklärung stehen, da war es in der Lüneburger Heide, in der Göhrde, so eine Region dort, wo zwei Pärchen brutal umgebracht wurden, oder der Maskenmann 2002, der Kinder aus Landheim, Schullandheim geholt hat mit einer Maske. Man stellt sich nur mal vor, man ist ein kleines Kind und schläft und da kommt ein Typ mit einer Maske ans Bett. Das sind Sachen, die lassen mich heute noch gruseln und die sind hängen geblieben, ja.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Ede hat das so erzählt. Davon redest du von Ganoven-Ede, wie er immer so im Fachjargon hieß. Also Eduard Zimmermann, der tatsächlich die Sendung ja erfunden hat auch, ne?
Absolut. Also 1967 war es im Oktober, da lief das erste Mal Aktenzeichen XY ungelöst über den Bildschirm und Ganoven-Ede war ja eigentlich zwar Journalist, aber trotzdem ein Amateur, was Fernsehen angeht. Und das merkt man, wenn man sich die alten Sendungen noch anguckt. Teilweise auch, wie viele Fehler da gemacht wurden, wie steif das war, aber wie wichtig diese Sendung war, weil wenn wir überlegen, ich glaube über 40% der Fälle sind, die dort gezeigt wurden, die bei der Polizei ja auf Halde lagen und wo man nicht so richtig wusste, wie kommt man da weiter, sind aufgeklärt worden, darunter viele schwere Verbrechen und Ganoven-Ede, ja, also zweimal Bundesverdienstkreuz, glaube ich, bekommen, das ist schon ein Pionier, möchte ich mal sagen, für solche Sendungen, einer, der wirklich ganz weit vorne ist, weltweit, möchte ich sogar sagen.
Ich habe es früher als Kind ja auch immer geschaut, ich meine, bin jetzt ein bisschen jünger noch als du, aber trotzdem gehörte das immer so mit zu meiner Kindheit. Ich kann mich da auch noch mal an die legendären Schalten erinnern nach Schweiz, zu Konrad Tönz und auch so.
Peter Niedetzky in Wien.
War auch ja dann Eurovision-Sendung oder was?
Absolut, war eine Eurovision-Sendung. Also die Schweiz und die Österreicher kamen ein bisschen später dazu, sind heute leider nicht mehr dabei. Aber das war für die Verbrechensbekämpfung schon eine tolle Sache, dass man da übergreifend agieren konnte als Polizei, so ein bisschen Interpol-mäßig damals schon. Und teilweise wurden auch Polizeistationen in Holland beispielsweise dazugeschaltet. Und ab 1989, 90 kam auch dann die ja noch kurz existierende DDR mit dazu. Das war schon sehr, sehr wichtig, denke ich mal, für die Polizeiarbeit.
Und du hast es auch schon angesprochen, es war sehr gruselig und das Gruseligste, was diese Sendung dann auch wirklich immer unterstrichen hat, war ja auch die Titelmelodie, ne?
Die Titelmelodien, muss man ja sagen, sind ja mehrere gewesen, aber die klassische war ja diese aus den 70ern, die wenn ich das dann schon als Kind gehört habe, dann wusste ich, das war so ein Kribbeln, da ging irgendwie so eine Wärme durch den Körper, da wusste man, jetzt geht das los, Freitagabend 20.15 Uhr, die Titelmelodien waren prägend über viele Jahre, aber nicht nur die Melodien, es waren auch in den Filmen beispielsweise so Elemente, das Schifferklavier, dieses ne, da wurden dann so spannende Szenen oder dieses kurze mit dem Klavier, dieses Bing, Bing, Bing. Ne, das haben die alten Aktenzeichenhörer, glaube ich, sofort im Ohr. Heute, wie gesagt, sind diese Filme deutlich entschärft, muss man sagen. Und es war nicht bloß die Melodie oder die Elemente, sondern auch diese berühmte Wische. Ne? Wie war beispielsweise, wo dann quasi etwas verwischt wurde, um etwas zu zeigen.
Ja, oder auch die Sprecher, die Offsprecher, die das Ganze kommentiert haben, die hatten ja auch so sehr sonore Stimmen. Und ihr merkt schon, liebe Podcast-Hörer, hier der Fernsehschatztruhe, der Sven, der ist auch wirklich da auf Zack, ne, der ist da wirklich ganz tief drin in der Materie, wie viel Leidenschaft er das auch erzählt. Und als wir uns im Vorfeld drüber unterhalten haben, hast du auch gesagt, dass diese Offsprecher ja auch ziemlich oft gewechselt haben, aber da hast du auch einen Favoriten, ne?
Absolut, und das ist Wolfgang Grönebaum. Er kennt viele vielleicht aus der Lindenstraße, Egon Kling, leider auch schon verstorben. Aber diese sonore Stimme, und er hat ja nicht bloß den Off gesprochen, er hat ja auch viel gespielt in den Fällen, den habe ich schon gemocht, aber auch Isolde Tümmler oder der kürzlich verstorbene Michael Brennicke, das waren Stars, kann man sagen. Also die kannte man deutschlandweit, von der Stimme natürlich und natürlich auch als Schauspieler, klar.
Und nun ist es ja immer schwierig für eine Erfolgssendung, egal für welches Format das geht, dass es halt auch in der Umsetzung in die Neuzeit natürlich ein bisschen schwieriger ist. Wie findest du denn jetzt die aktuelle Umsetzung mit Rudi Zerne?
Ja, Rudi Zerne, das wissen ja viele, Rudi Zerne ist ehemaliger Eiskunstläufer. Und wenn man dem wahrscheinlich Ende der 70er, Anfang der 80er gesagt hätte, wo er noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, du wirst irgendwann mal das gruseligste Format des deutschen Fernsehens moderieren, der hätte uns wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe Rudi auch persönlich schon kennengelernt. Er macht das gut und auch schon über viele Jahre. Natürlich hat sich Aktenzeichen XY ungelöst auch an den Erfordernissen der Zeit heute angepasst. Es ist nicht mehr die Zeit von Ede, würde so wahrscheinlich auch nicht mehr mehr funktionieren. Also ich finde, er macht das gut.
Und du bist du ja auch hauptberuflich Nachrichtensprecher und da achtet man ja tatsächlich immer auch so ein bisschen auf die Ausdrucksweise und die Texte. Ne? Was ist dir da so, auch diese speziellen Sachen, wie auch die Fälle immer angekündigt wurden, ist ja auch immer, vielleicht kannst du sowas ja mal nachsprechen. Wie
besonders gut fand ich immer, früher, macht man heute auch nicht mehr so, aber Katharina Müller, Hausfrau. Als sie am Morgen das Haus verließ, wusste sie noch nicht, dass das ihr letzter Tag heute sein wird. Sie wird einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer fallen. Also das war so typisch Aktenzeichen. Oder auch die Umschreibung beispielsweise. Früher Prostitution, Homosexualität. Das konnte man früher im Fernsehen noch nicht so sagen. Dann hieß es dann bloß, er pflegte einen regen Umgang mit Männern. Oder er hatte viele männliche Freunde. Oder ein Bekannter oder Beschützer der Dame. Damit wurden Zuhälter zum Beispiel bezeichnet.
Okay.
Ne? Also das waren so Dinge, die waren schon speziell für Aktenzeichen. Zeichen, absolut.
Ja, und Ganoven-Ede wurde ja auch unterstützt, tatkräftig von seiner Tochter, die das ja auch irgendwann dann übernommen hat. Auch die leider schon.
Muss man sagen,
die Stieftochter. Auch schon leider verstorben, ne?
Sabine, wie er sie immer nannte, Sabine. Mit Z vorne. Sabine, auch leider schon verstorben. Ja, sie hat das dann übernommen und hat später auch noch gesendet, hat auch mehr Raum in dieser Sendung bekommen. Man muss dazu sagen, dass Eduard Zimmermann eine Frau damals geheiratet hatte mit Kindern, diese Kinder adoptiert hat und deswegen war Sabine Zimmermann auch Sabine Zimmermann. Das hieß sie ja nicht bei Sabine Zimmermann. Und was erst viel später rauskam, was ich so interessant fand, dass Ganoven-Ede selber eine kriminelle Vergangenheit hat. Wusstest du das?
Nee, ja, wusste ich nicht. Er ist selber im Gefängnis sozusagen.
Ja, er hat zum Beispiel in der DDR im Gefängnis gesessen und zwar wegen Spionage kurz nach dem Krieg. Da hat man ihm angelastet, er wollte irgendwas spionieren, hat mehrere Jahre gesessen, ist dann nach Westdeutschland gegangen und dann hat er auch mal zugegeben, dass er nach dem Krieg so als kleiner Ganove auf dem Schwarzmarkt Sachen vertickt hat. Keine großen Geschichten, aber ist interessant, jemand, der so eine Sendung macht, dass er selber mit der Polizei so zu tun hatte. Ne?
Ja, es gibt ja auch viele Sendungen, die haben ja immer viele Nachahmer. Ne? Bei Verstehen Sie Spaß ist das ja auch die Urmutter der versteckten Kamera, also neben Chris Howland, der Vorsichtkamera natürlich nach Deutschland gebracht hat. Da gab es dann auch viele andere Formate und Sender, die sich an der versteckten Kamera zum Beispiel probiert haben. Wie sieht es da mit Aktenzeichen XY aus? Ich glaube, da gibt es jetzt nur noch im MDR-Fernsehen Kripo Live oder sowas.
Ja.
Aber so viele Nachahmer-Sendungen, obwohl das ein erfolgreiches Format ist, gab es da nicht, oder?
Ja, die Privaten haben immer mal auch so Sendungen gehabt, aber Kripo Live würde ich schon, das ist quasi so eine ähnliche Geschichte, die auch gut funktioniert und ähnlich wie Aktenzeichen funktioniert, aber Nachahmer gibt es ja nicht, weil es natürlich auch sehr, sehr schwer, weil man muss dazu sagen, man muss einen guten Kontakt zur Polizei haben und es muss auch seriös sein. Man darf da nicht irgendwie versuchen, irgendwie Klamauk draus zu machen, weil es geht um ernsthafte Fälle, es geht um Opfer, es geht um Angehörige und da ist ja auch Sachen Datenschutz, das ist ja auch so ein Thema bei Aktenzeichen immer gewesen. Wenn ich überlege, früher, da wurden die Opfer mit Namen genannt, mit Adresse. Also ich habe mir den Spaß mal gemacht bei einem Fall, da habe ich gegoogelt, ob es die Straße wirklich gibt und tatsächlich, man kann sogar das Haus sehen, was dort teilweise gezeigt wurde, auch in den Filmen. Also Datenschutz spielt damals noch nicht so die Rolle, heute ist das auch ein bisschen schwieriger.
Ja, also du bist da Feuer und Flamme, ich merke das schon, also ein Fan dieser Sendung, wenn man dem so sagen kann, zumindest interessiert, was aus diesen alten Fällen auch geworden ist.
Ja,
und die Aufklärungsquote war ja auch hoch, hast du gesagt, ne?
Ja, also viele Fälle, da wird man die Täter aller Wahrscheinlichkeit so 60er, 70er Jahre heute auch nicht mehr überführen können, weil aber die Technik damals noch eine andere und viele Täter sind wahrscheinlich auch schon verstorben. Ne? Aber es gibt immer noch Fälle, wo die Polizei nachhakt und wo auch nach vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten die Täter dann mit der heutigen Technik festgenommen werden können. Und deshalb denke ich auch, dass diese Sendungen weiterhin auch gerade bei YouTube und so weiter für jeden offen bleiben. Weil es gibt vielleicht doch den einen oder anderen, der mal reinschaut und sagt, Mensch, da kann ich mich erinnern, auch wenn natürlich nach Jahrzehnten das schwer ist. Deswegen, Leute, lasst die Dinger im Internet drin, damit jeder sich anschauen kann und damit man vielleicht Verbrechen aus der Vergangenheit heute noch aufklären kann.
So, genug gequatscht für heute.
Das war sehr beeindruckend.
Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
Stark, das ist ja wundervoll.
Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.